Guten Morgen auch von meiner Seite aus, all denen, die hier sind und all denen, die von zu Hause aus zugucken, auch einen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, wann auch immer ihr das seht. Ich möchte euch eine Frage stellen. Keine Angst, ihr müsst nicht antworten. Also die anderen kriegen es nicht mit. Wer von euch hat am Donnerstag Vatertag gefeiert? Und wer von euch hat am Donnerstag Himmelfahrt gefeiert? Also wie gesagt, ihr müsst euch nicht melden, aber es ist schön, dass sich einige gemeldet haben. Ich bin ja seit etwa 32 Jahren in dieser Gemeinde. Kann ich kaum glauben, aber ist so. Und etwas, was ich in all den Jahren nicht verstanden habe, ist, warum wir an Himmelfahrt keinen Gottesdienst haben. Naja, jetzt kenne ich ja jemanden ein bisschen näher, der im Ältestenkreis ist. Können ja nochmal darüber diskutieren. In meiner Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir an diesem Tag oft einen Gottesdienst im Wald. Ich weiß auch nicht, woher diese Tradition kam, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich noch gut daran, wie toll wir das als Kinder fanden. Und wie traurig wir waren, wenn das Wetter das dann in einem Jahr nicht zuließ. Dann haben wir eben Gottesdienst im Gemeindehaus gefeiert. Aber wisst ihr, Himmelfahrt ohne Gottesdienst konnte ich mir gar nicht vorstellen, bis ich hierher kam. Himmelfahrt, warum ist es eigentlich so wichtig, dass es dafür einen eigenen Feiertag gibt? Und dass viele Gemeinden da doch tatsächlich Gottesdienst feiern. Was ist denn da eigentlich schon Großartiges passiert, außer dass eben Jesus nach seinen 30 Jahren wieder in den Himmel zurückgekehrt ist? Es gibt ja sicher mehrere Gründe, die man anführen könnte. Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt, weil er dort auf dem Thron zur Rechten Gottes gesetzt werden sollte. Also Himmelfahrt ist so eine Art Krönungsfest für Jesus, den König. Und dann ist es natürlich auch ein Fest, das uns daran erinnert, dass er in den Himmel zurückgekehrt ist, um von dort aus sein Reich auf dieser Erde auszubauen. Also sowas wie der Königinnentag in den Niederlanden. Und schließlich erinnert uns Himmelfahrt daran, dass er eines Tages zurückkommen wird, um sein Reich auf dieser Erde wirklich in Vollkommenheit aufzurichten. Das sagt der Engel ja den zurückgebliebenen Jüngern. Also ein Tag der Erwartung des kommenden Königs. Ich glaube, das ist eigentlich alles schon Grund genug, meines Erachtens, diesen Tag zu einem der wichtigsten Feiertage unseres christlichen Jahres zu erklären. Aber ich möchte heute Morgen auf einen anderen Aspekt hinweisen. Jesus hatte seinen Jüngern vorher so gesagt, Johannes 16, 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, sagt er. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Also, wenn Jesus nicht in den Himmel zurückgekehrt wäre, dann hätte er den Heiligen Geist nicht schicken können. Dann wäre es nie Pfingsten geworden. Und dann würde es uns, die Gemeinde, nicht geben, denn Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu, das ist die Gemeinschaft derer, die durch den Heiligen Geist Kinder Gottes geworden sind. Das gäbe es alles nicht, wenn Jesus nicht in den Himmel gegangen wäre. Also Himmelfahrt hat ungeheuer viel mit Gemeinde zu tun. Und Gemeinde, das ist mein großes Thema heute Morgen. Bisschen anlaufweg genommen, ja, aber da wollte ich hin. Und zwar nicht abstrakt und nicht theoretisch. Ich möchte es heute Morgen ganz praktisch werden lassen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten, alleine geht es nicht. Alleine geht es nicht. Und ich will in drei Schritten dieses Thema entfalten. Erster Punkt, Gemeinde, weil Jesus sie liebt. Zweite, Gemeinde, weil die anderen mich brauchen. Und das dritte, Gemeinde, weil ich die anderen brauche. Und das alles, wie gesagt, unter der großen Überschrift, alleine geht nicht. Wenn ich jetzt dabei den Begriff Gemeinde benutze, dann könnte man dafür auch eigentlich immer stattdessen Gemeinschaft sagen. Gemeinschaft der Heiligen, aber dazu später mehr. Ich hatte übrigens überlegt, den Aufbau umzudrehen. Als ich das erste Mal darüber nachdachte, über die Predigt, habe ich gedacht, okay, du fängst damit an, dass ich Gemeinde brauche. Und dann sprichst du darüber, dass die anderen mich brauchen in der Gemeinde und dann darüber, dass Gemeinde für Jesus wichtig ist. Aber ich habe mich entschlossen, das auch andersrum zu machen und mit diesem geistlichen, der geistlichen Begründung anzufangen. Gemeinde, weil Jesus sie liebt. Vor einigen Jahren war meine Nichte für ein paar Monate in Indien. Sie half dort in einem christlichen Kinderheim mit oder Waisenhaus. Und in der Zeit wohnte sie bei einer Gastfamilie. Nach ihrer Rückkehr wollte ein Mädchen aus dieser indischen Gastfamilie für ein paar Wochen nach Deutschland kommen. Das haben selbstverständlich mein Bruder und seine Familie möglich gemacht. Sie wollten diesem Mädchen besonders gut und hatten für sie ein eigenes Zimmer organisiert, bei einer Familie, die schräg gegenüber wohnte, auch Christen natürlich. Da waren sie, bei ihnen im Haus war kein Zimmer frei gewesen und man wollte diesem Mädchen nur nicht zumuten, diese ganze Zeit mit einem anderen, mit ihrer Tochter oder so, zusammen auf einem Zimmer zu wohnen. Das kann man ja nicht machen. Sie sollte einen Ort haben, an dem sie sich zurückziehen kann. Nur nach ein paar Tagen kam das Mädchen mit einer ungewöhnlichen Bitte. Sie fragte, ob sie nicht zu meiner Nichte ins Zimmer ziehen könne. Sie sei noch nie in ihrem Leben alleine gewesen. Und sie brauche einfach die Nähe zu anderen Menschen. Das wäre so komisch. Mein Bruder und seine Frau hatten es sehr gut gemeint, aber sie hatten nicht damit gerechnet, dass dieses Mädchen aus einer ganz anderen Kultur kam. Einer Kultur, in der das Alleinsein nicht als ein Segen verstanden wird, sondern eher als Fluch. Eine Kultur, in der man sich nicht darüber definiert, wer man selbst ist und was man selbst kann, sondern darüber, wohin man gehört. Wir sind hier im Westen da eher anders geprägt. Bei uns steht der Einzelne im Mittelpunkt, das Individuum. Und daher wird auch der Individualismus ganz groß geschrieben. Und das übertragen wir dann auch automatisch auf unser Christsein. Ich und mein Gott, so könnte man das überschreiben. Und alles dreht sich darum, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Und so sehen wir auch Gemeinde als den Ort, an dem ich geistlich versorgt werde. Und wie gesagt, ich hatte auch erst gedacht, ich fange damit an. Aber der Ort, an dem ich bekomme, was ich brauche. Und das könnte man vielfältig ausführen. Es war übrigens nicht abgestimmt mit dem Musikteam, ja. Aber unsere Anbetungslieder sind doch meistens Ich-Lieder. Gemeinde suchen wir uns in der Regel danach aus, ob sie uns gefällt. Mit der logischen Folge, dass wir sie auch ganz schnell wieder verlassen, wenn sie das dann nicht tut. Und wenn es um unser geistliches Leben geht, dann ist das Entscheidende, dass ich mich bekehrt habe und dass ich in den Himmel komme. Jesus ist ja schließlich für mich gestorben und er liebt doch mich. Nun will ich gar nicht sagen, dass das alles völlig falsch sei. Geht mir auch gar nicht darum, das abschaffen zu wollen. Das können wir nicht, wisst ihr? Wir können das nicht. Wir sind genauso Kinder unserer Zeit und Kultur und geprägt davon. Da können wir gar nicht raus. Müssen wir auch gar nicht. Ich habe auch nicht... Bin auch nicht der Meinung, dass so eine Kultur wie die indische zum Beispiel viel besser sei als unsere in der Hinsicht. Vielleicht müssen manche Leute aus so einer Kultur lernen, dass man sich nicht nur auf den anderen verlassen kann, sondern auch selbst gefragt ist. Aber das ist alles nicht mein Thema heute. Worum es mir geht, ist was anderes. Ich denke, dass wir es lernen müssen, dass es bei Gott um mehr geht als um ihn und mich. Dass Gott ein größeres Ziel hat, als mich in den Himmel zu bekommen. Oder anders ausgedrückt, Gott hat sein Ziel mit dieser Welt nicht erreicht, wenn ganz viele Einzelne sich bekehren und in den Himmel kommen. Gott will mehr. Er will die Gemeinschaft derer, die zu ihm gehören. Er will Gemeinde. Es gibt da einen Vers, der drückt das, finde ich, in unnachahmlicher Weise aus. Das Problem dieses Verses ist, dass er in einem Kontext steht, dass man manchmal gar nicht wahrnimmt, was das für eine Aussage da drin ist. Steht im Kontext der sogenannten christlichen Haustafel. Es geht da um das Verhältnis von Mann und Frau. In Epheser 5, 25 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das ist übrigens eine Herausforderung an uns Männern. Und ich glaube, von dem Text kann kein Mann jemals sagen, er liebe seine Frau genug. Das nur so als Tipp. Aber da steht doch tatsächlich, Christus hat seine Gemeinde geliebt und geht's weiter, er hat sein Leben für sie gegeben. Jesus hat die Gemeinde geliebt, hat sich selbst für sie hingegeben, wie Luther das übersetzt. Für die Gemeinde. Ist dir eigentlich bewusst, was das heißt? Hier steht eben nicht, dass Jesus dich geliebt hat und sich selbst für dich hingegeben hat. Oder für mich. Er hat die Gemeinde geliebt. Der Vergleich mit der Ehe von Mann und Frau findet sich übrigens noch an vielen Stellen in der Bibel. Schon im Alten Testament ist es immer wieder Gott, der sagt, ich bin der Ehemann und dann ist da mein Volk Israel, meine Frau. Einleitend habe ich ja kurz davon gesprochen, welche Bedeutung Himmelfahrt hat. Und ich hatte erwähnt, dass ein Aspekt von Himmelfahrt der ist, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Und dann, was wird dann geschehen? Was passiert dann? Die Bibel sagt, dann kommt die Hochzeit des Lammes. Das Lamm, das ist ja das Bild für Jesus, das Lamm Gottes. Ja. Jesus heiratet dann also. Wen heiratet er denn? Dich und mich? Ja, schon, aber wisst ihr, das ist nicht genug. Seine Braut, die er heiratet, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde von Jesus, das ist seine große Liebe. Wow. Die Gemeinde von Jesus, das ist seine große Liebe. Gott hat uns als Einzelne erlöst, damit wir Glieder werden an seinem Leib, der Gemeinde. Teile davon, damit wir einmal mit allen anderen Gliedern dieser Gemeinde zusammen vor Jesus stehen und mit ihm Hochzeit feiern können. Was für eine großartige Perspektive ist das denn? Das war mein erster Gedanke. Gemeinde, weil Jesus sie liebt. Das zweite, Gemeinde, weil die anderen mich brauchen. Auch hier habe ich, wie gesagt, an der Reihenfolge nochmal überlegt, okay, dann, wenn du schon mit Jesus anfängst, könntest du jetzt erstmal zu mir kommen, was ich brauche. Nein, habe ich gedacht, mache ich nicht. Fange ja wieder an der falschen Stelle an, habe ich gedacht, bei mir. Es geht die Gemeinde nicht deshalb, weil ich sie brauche. Das stimmt ja auch. Aber in erster Linie gibt es die Gemeinde, weil wir einander brauchen und weil die anderen mich brauchen. Oder besser formuliert, weil Christsein anders nicht funktioniert. Alleine geht nicht. Gemeinde ist kein Ort, an den ich gehe. Kein Plus, das auch noch dazukommen kann. Keine Option, wenn du besonders heilig sein willst. Gemeinde ist der Lebenszustand von Christen. Der Lebenszustand von Christen. Gemeinde, dahin geht man nicht. Gemeinde, das ist man. In demselben Augenblick, wo du dich für Jesus entscheidest, entscheidest du dich auch für seine Gemeinde. Das heißt, Gemeinde ist zuallererst eine geistliche Größe. Die ist der Leib von Jesus auf dieser Erde. Er ist der Kopf und wir sind die Glieder. Paulus sagt das in 1. Korinther 12, 12 bis 13 so. So wie unser Leib so hier, ne, aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib ist die Gemeinde. Sie besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, Deutsche oder Afghanen oder wer auch immer. War eine kleine freie Übertragung. Wir sind alle mit demselben Geist erfüllt worden. Und im Epheserbrief schreibt er in Epheser 4, 15 und 16. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Christsein kann man nicht alleine. Hier gilt übrigens das, was Gott schon am Anfang der Schöpfung gesagt hat, als er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und was dort für Mann und Frau gilt, gilt geistlich gesehen ganz genauso. Wir brauchen einander. Alleine geht nicht. Neben dem Bild der Ehe ist das Bild des Leibes. Ups, jetzt habe ich mich gerade aus der Predigt rausgeschmissen. Jetzt bin ich wieder drin. Kleinen Moment. Bitte ein bisschen blättern. Das ist der Nachteil von, wenn ich das Ganze im Papier hätte, jetzt vielleicht runtergeworfen. Okay, hätte ich auch wieder sortieren müssen. So, da sind wir. Also, ich sagte, neben dem Bild der Ehe ist das Bild des Leibes das, was diesen Gesang in besonderer Weise ausdrückt. Jesus ist der Kopf, das Haupt. Er sagt, was Gemeinde ist und was sie machen soll. Von ihm aus her, wie gesagt, soll der ganze Leib zusammenpassen. Jeder Einzelne ist mit allen anderen verbunden durch die Gelenke. Dadurch unterstützt jedes Glied das andere, sagt dieser Text. Ja? Und so kann der ganze Leib wachsen. Nur wenn jeder seinen Platz einnimmt, kann alles vorangehen. Warum ist Gemeinde so wichtig? Weil sie der Ort ist, an dem wir einander und miteinander dienen. Das ist übrigens auch der eigentliche Grund dafür, dass man beim Thema Gemeinde konkret werden muss. Natürlich ist der Leib Christi eine geistliche Größe, wie ich gerade gesagt habe. Alle Christen aller Zeiten gehören dazu. Aber es ist keine vergeistlichte Größe. Gemeinde muss immer konkret werden. Gemeinde funktioniert nur dort, wo Menschen verbindlich in einer Gemeinschaft miteinander leben, wo sie sich gegenseitig dienen und dadurch einander aufbauen. Ich will das nochmal in einem längeren Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief ein wenig deutlich werden lassen. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 12, Abvers 14. Nun besteht ein Körper ja aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, dann gehöre ich nicht zum Leib. Es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen. Wie könnten wir denn dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren. Wie könnten wir denn dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte. So ist es nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Und darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Wenn an unserem Körper etwas uns nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was uns anstößig erscheint, kleiden wir besonders sorgfältig. Denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders bekleidet werden. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein. Habe ich das gehört? Eine untrennbare Einheit, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, leiden alle anderen mit. Wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus. Und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, diesen Text. Nach Gottes Willen soll die Gemeinde als ein Leib eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Gemeinde gibt es, damit du für die anderen da bist. Bevor ich ans TSR kam, das war damals noch das NLS, ja, war ich 6 Jahre lang Pastor einer kleinen Gemeinde gewesen. Wir hatten keinen großen Gemeindesaal und was wir auch nicht hatten, war so ein Aquarium, also ich meine so ein Babyraum. Wir nutzten dafür einen Kellerraum, der sonst nur für Kinder- und Jugendarbeit benutzt wurde. Ich habe dann eine Tonübertragung dorthin gelegt, so mit Kabel und so, ging ja damals gar nicht anders. Aber wer schon mal im Babyraum war, der weiß, dass das zwar ein schöner Gedanke ist, dass man aber häufig sein eigenes Wort da nicht verstehen kann und schon gar nicht auf längere Zeit einer Predigt folgen kann und das auch noch im Kellerraum, versteht ihr? Ich erinnere mich noch gut, wie eines Tages eine junge Frau, die gerade Mutter geworden war, zu mir kam und sich für die nächsten Monate abmelden wollte von der Gemeinde. Naja, ich wollte nicht austreten, ja. Aber zum Sonntagsgottesdienst würde sie nicht mehr kommen, sagte sie. Sie habe ja nichts davon. Vor der Predigt müsse sie in den Babyraum und da würde sie nichts mitbekommen. Da könne sie auch zu Hause bleiben. Ich habe ihr zugestimmt, ja. Geistig gesehen brachte ihr das wirklich nicht viel. Vielleicht hätte sie mehr davon gehabt, wenn sie zu Hause in der Zeit in der Bibel gelesen hätte. Sowas wie Bibel, TV, YouTube, Livestream gab es alles ja noch nicht. Hatte also recht die Frau, oder? Aber dann habe ich ihr gesagt, dass es bei Gemeinde ja gar nicht in erster Linie darum gehe, was ich davon habe, was sie mir bringt. Vielleicht, so habe ich gesagt, vielleicht hast du den Sinn und Zweck von Gemeinde schon erreicht, wenn du am Sonntagmorgen jemand anderem aus der Gemeinde freundlich begrüßt, ihm ein gutes Wort sagst, vielleicht auch unten im Babyraum. Weil Gemeinde ist nicht in erster Linie der Ort, an dem ich bekomme, was ich geistlich brauche, sie ist in erster Linie der Ort, an dem ich gebe, was andere brauchen. Gemeinde ist da, weil die anderen mich brauchen. Und natürlich auch, und damit bin ich beim letzten Gedanken, damit die anderen für mich da sind. 3. Gemeinde, weil ich die anderen brauche. Warum brauchen wir Gemeinde? Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Leinwand unten ist. Während das Video gezeigt wird, werde ich ein paar Dinge dazu sagen. Also, Video ab. Ich liebe Lagerfeuer. Und das darf man ja oft gar nicht so machen, also habe ich mir eine Feuerschale gekauft. Guck mal, ich habe so ein Stück Holz jetzt rausgenommen aus dem Feuer, einfach auf die Seite gelegt. Brennt noch schön. Warten wir einen kleinen Augenblick. Dauert nicht allzu lange. Gibt es einen Schnitt in dem Video. Ja. Jetzt, siehst du, da ist was runtergefallen. Erstmal, das ist runtergefallen und das hat sofort aufgehört weiter zu brennen. Das andere lag noch relativ nah dabei, also habe ich es ein bisschen auf die Seite gelegt, damit es nicht zu nah an dem anderen Feuer liegt. Brennt immer noch schön mit, ne? Dauert aber nicht allzu lange. Ich gestehe, ich habe ein kleines bisschen nachgeholfen mit Blasen, damit es nicht ewig dauert. Aber dann wird das daraus. Dann brennt nichts mehr. Der Rest brennt immer noch schön vor sich hin. Das verbrennt alles schön. Da ist am Schluss gar nicht mehr viel übrig. Wenn es nicht geregnet hätte, wäre gar nichts mehr da gewesen am nächsten Tag. Ja. Aber das Stück, das war's. Das hört auf zu brennen. Wenn du es rausnimmst aus dem Feuer, hört es auf zu brennen. Warum ist Gemeinde so wichtig? Weil sie der Leib Christi ist und weil Christen nicht ohne sie leben können. Ein Christ, der sich von der Gemeinde löst, hört irgendwann auf zu brennen. Ich brauche die anderen. Es ist nicht nur gut, dass ein Christ nicht alleine ist. Oder nicht gut, dass ein Christ alleine ist, so rum. Es ist auf Dauer unmöglich. Alleine geht nicht. Corona hat ja viel verändert. Diese Zeit hat den Trend zum Individualismus ungeheuer stark gefördert. Wir sind ja gerade dazu verdammt, alleine zu sein. Und auch geistlich ist es zu sehen. Wir holen uns unsere geistliche Nahrung durch YouTube, durch Bibel-TV. Und es ist gut, dass es das gibt. Livestream ist ein Segen, ist wichtig. Ja, nochmal an euch. Es ist wichtig, damit wir einander nicht völlig aus den Augen verlieren. Aber wisst ihr, das ist noch nicht Gemeinde. Das ist für meine eigene Versorgung gut, aber es ist nicht Gemeinde. Und es ist auf Dauer zu wenig. Ich muss hier was bekennen. Als wir im letzten Sommer mit Präsenzgottesdiensten hier wieder starten konnten, muss ich sagen, hatte ich kein großes Interesse dran. Wir durften hier nicht singen. Das konnte ich allein vom Fernseher. Ja, da ging das, aber hier nicht. Und hinterher gab es bis auf ein paar Worte auf dem Parkplatz nur auch nicht wirklich Gemeinschaft. Also warum sollte ich kommen? Diese Art von Gemeinde, das war einfach nicht mein Ding. Ich hatte nicht vor, regelmäßig zu kommen, wollte lieber viel lieber zu Hause den Livestream anschauen. Ich erinnere mich noch, wie ich das einmal Michael nach einem der ersten Gottesdienste dieser Art hier vorne gesagt habe. Gesagt, du weißt, ich komme in Zukunft wahrscheinlich nicht hierher, das ist nicht mein Ding. Dann bin ich doch gekommen. Am Anfang vielleicht hauptsächlich, weil meine Frau das gerne wollte. Dankeschön, Tina. Und dann habe ich nach und nach festgestellt, dass ein wenig Gemeinschaft immer noch besser ist als gar keine. Und jetzt komme ich gerne. Es gibt immer noch Sonntage, an denen ich mal zu Hause bleibe, letzten Sonntag zum Beispiel, und von dort aus zuschaue. Aber ich vermisse dann etwas. Ich vermisse dann euch. Und jetzt wende ich mich mal ganz bewusst an alle, die im Livestream zuschauen. Ich spreche dabei nicht diejenigen an, die aufgrund von Krankheit oder Alter sonntags hier nicht herkommen können. Und ich will auch mal die ausklammern, jedenfalls größtenteils, ne, bei denen das aufgrund des fehlenden Kindergottesdienstes schwierig ist, wo man da Regeln schaffen kann, wenn man will. Aber alle anderen. Wie lange warst du eigentlich schon nicht mehr in der Gemeinde? Also ich meine hier, im Gottesdienst. Es gibt einige Gemeindeglieder und auch solche, die früher regelmäßig als Gäste hier waren, die seit über einem Jahr nicht mehr zu sehen waren. Ja, ich weiß, Gemeinde ist mehr als der Gottesdienst, viel mehr. Wenn du stattdessen regelmäßig mit anderen Christen aus der Gemeinde Kontakt hast, sie triffst und siehst, dich mit ihnen austauschst, sie anrufst, ihnen zuhörst, sie unterstützt, wenn du mit deinen Fähigkeiten und Gaben hilfst, dich von ihnen ermahnen und korrigieren lässt, dann ist das auch Gemeinde, klar. Aber wisst ihr, ich habe echt große Sorge, dass sich viele durch Corona nicht nur vom sonntäglichen Gottesdienst verabschiedet haben, sondern von Gemeinde. Wie wird es sein, wenn Corona vorbei ist? Wenn wenigstens die wichtigsten Einschränkungen wieder aufgehoben werden? Ich glaube nicht, wirklich, ich glaube nicht, dass dann einfach wieder alles so sein wird wie früher. Und übrigens glaube ich auch nicht, dass das so toll wäre. Was meine ich damit? Naja, wenn ich mir unsere Gemeinde hier in Wölmersen mal anschaue, würde ich sagen, wir waren in Wölmersen immer zu einem hohen Prozentsatz eine Versorgungsgemeinde. Also ein Ort, an den man sonntags gefahren ist, um geistlich versorgt zu werden. Viele kamen mehr oder weniger regelmäßig zum Gottesdienst am Sonntagmorgen und sind oft gleich danach auch wieder gefahren. Und das war Gemeinde für sie. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass wir in den letzten Monaten so gut wie nie eine volle Auslastung hier im Gottesdienst hatten. Es gibt Gemeinden, bei denen das ganz anders ist, aber hier scheint man nicht. Wir könnten noch Leute hier zulassen. Warum soll ich denn, wenn ich das Gleiche bekomme, also versorgt werde geistlich, warum soll ich denn in eine Gemeinde gehen, wo ich mit Maske herumsitzen muss, wenn ich zu Hause auch gemütlich mit der Tasse Kaffee zu jeder anderen Zeit des Tages auch mir das Gleiche bekomme, genau dasselbe bekomme. Was habe ich denn mehr davon, wenn ich hierher komme? Aber wisst ihr, Gemeinde ist viel mehr. Gemeinde ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil, bei dem man sich umeinander kümmert, füreinander sorgt, miteinander lacht und miteinander trauert, so wie es in diesen Texten 1. Korinther 12 steht. Leidet ein Teil des Körpers, leiden alle anderen mit. Wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns die Gemeinde Wölmersen anschauen, wie sie vor Corona war, wäre das eine zutreffende Beschreibung von uns gewesen? Bin ich so ganz sicher. Das war jetzt Euphemismus. Deswegen geht es mir auch nicht darum, euch alle zu ermutigen, im Anschluss an Corona wieder alle hierher zu kommen und wir machen weiter, so wie wir aufgehört haben vorher. Das nicht, nein. Aber ich habe einen viel tieferen Wunsch. Ich habe eine Sehnsucht. Ich habe die Sehnsucht danach und ich bete seit einigen Wochen, Monaten regelmäßig dafür, dass wir Gemeinde als etwas verstehen, was viel mehr ist als der Gottesdienst am Sonntag. Gemeinde nicht als ein Ort, an dem man hin und wieder kommt, sondern als ein Lebensstil von Christen. Gemeinde muss da leben, wo die Gemeindeglieder sind. Und natürlich müssen diese Gemeindeglieder auch einander kennen, sich treffen und austauschen. Deswegen hoffe ich schon darauf, dass der Sonntagmorgen wieder voll werden wird. Aber ich hoffe zugleich, dass es viel mehr und anders sein wird, als es früher der Fall war. Ich habe einen Traum. So hat Martin Luther King es mal gesagt. Ich habe auch einen Traum. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die mit und für Jesus lebt und die deshalb auch mit und füreinander lebt. Hier in Wölmersen, später in Altenkirchen. Aber noch viel mehr, überall dort, wo wir als Gemeindeglieder sind. Eine Gemeinde, die man sehen kann. Aber vor allem eine Gemeinde, von der man dann sagt, und das wurde damals über die erste Gemeinde durchaus gesagt, gibt einen römischen Schriftsteller, der das so wiedergibt, seht euch das an, wie sehr die sich untereinander lieb haben. Von der ersten Gemeinde nach Pfingsten lesen wir, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Alleine geht nicht. Amen.